Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich stöbere in Prashanthi Nilayam gern hin und wieder im Bookshop und stoße dann manchmal auch auf ein deutsches Buch, das mir bis dahin unbekannt war. Der zweite Blick gilt dann dem oder der Übersetzerin und ich stieß immer wieder auf den Namen Terry Pecher. Das hat mich neugierig gemacht. Wer ist Terry Pecher? Ist das ein Mann? Ist das eine Frau? Naja, und wie Swami das so macht, Terry lief mir über den Weg. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Terry, es war gar nicht so leicht, mit dir einen Termin zu bekommen, weil du hattest am Telefon überlegt, wie das mit den guten und den schlechten Zeiten ist. Ich habe schon mal gehört, dass Baba sich auch danach gerichtet hat, aber mir sagt es gar nichts. Kannst du mir was erklären?
Also viel kann ich dir auch nicht erklären. Wir haben, viele von uns, wir haben eine Liste mit diesen, Rahukala-Zeiten. Und Rahukala bedeutet ungünstige Zeiten. Und Baba hat, soviel ich weiß, sich nie entfernt von Puttaparthi in diesen ungünstigen 2 Stunden jeden Tag, in diesen Rahukala-Zeiten. Es gibt eigentlich 3 mal 2 Stunden, die günstigen 2 Stunden, die ungünstigen 2 Stunden und dann die, nicht ganz neutrale, aber tote Stunden heißt es an. Aber fast keiner richtet sich nach diesen Stunden. Die meisten richten sich nach den günstigen oder den ungünstigen. Aber es gibt Zeiten, da hat man das Gefühl, es würde eventuell nicht schaden.
Ich habe natürlich dann im Internet nach diesen Rahukala-Zeiten gesucht, habe nicht wirklich viel gefunden. Nur, dass es sich dabei eben um die vedische Astrologie handelt, die sich von unserer westlich geprägten unterscheidet. In diesen ungünstigen Zeiten sollten also zum Beispiel Reisen und Verhandlungen vermieden werden. Allerdings bedeutet das nicht, dass wir unsere Arbeit unterbrechen sollten für eine kleine Teepause. Nein, die Arbeit darf weitergehen. Diese Rahukala-Zeiten sind abhängig vom Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Das bedeutet, dass sie vom jeweiligen geografischen Standort abhängig sind. Terry, ich bekam in der letzten Zeit 3 Bücher in die Hand und ich gucke immer gerne, auch wir hatten das eigentlich übersetzt und in allen 3 Büchern war dein Name. Und dann habe ich gedacht, so jetzt muss ich doch mal gucken, wer da eigentlich hintersteckt.
Ah, deshalb, ja.
Seit wann machst du das?
Das ergab sich einfach so. Eines Tages fragte mich eine Frau, es ist eine lange Geschichte, ich sollte ihr ein Buch besorgen. Ich dachte, ja, das tue ich. Und als ich mir es anschaute, dachte ich mir, das Buch hieß Frauen, der stille Frauen des Lichts, also meine Übersetzung. Dachte ich, das ist toll, Frauen, schaue ich mir mal an. Und ich fing an, damit zu übersetzen. Ich hatte eigentlich gar keinen Gedanken darüber verschwendet, was ich nun mit diesem Buch mache. Und das ergab sich dann so. Dann kam ich nach Indien und dann traf ich die Frau, die das Buch mit der Autorin zusammengestellt hat. Und ich sagte, gibst du es raus? Ja, das könnte ich machen. Und irgendwann mal dachte ich, vielleicht ist das die Arbeit, die Baba mir mal versprochen hatte, vor vielen Jahren. Er sagte mal, I give you work here. Ich schaute ihn an, habe gedacht, ja, er wird mir schon irgendwie die Arbeit offen geben, aber das tut er natürlich nicht immer. Habe ich gedacht, vielleicht ist es das.
Da du jetzt gerade mit dem Buch über Frauen angefangen hast, das habe ich natürlich auch gelesen. Ja, das ist mir über den Weg gelaufen. Und dann habe ich gedacht, ist es, weil dich das Thema Frauen besonders interessiert?
Ja, ich glaube an die Stärke der Frau. Mein ganzes Leben drückt das aus. Ich weiß nicht, es könnte sein, dass sich das Buch vereinbart mit meinem Leben.
Darunter sind Frauen wie Savitri, die Tochter des blinden Königs von Madras. Das ist eine Erzählung aus dem Mahabharata. Und auf der anderen Seite Edith von Stein, später bekannt unter dem Ordensnamen Teresa vom Kreuz, die 1942 im KZ von Birkenau umkam und sie gilt heute als Märtyrerin. Gibt es unter diesen Frauen denn eine, die dich ganz besonders interessiert, deren Geschichte dich gefesselt hat?
Das ist schwer zu beantworten. Eigentlich alle auf irgendeine Weise.
Sind ja alle so unterschiedlich, ne?
Ja. Ich glaube alle. Sie zeigten alle ziemlich viel Mut. Nicht? Und ich war eigentlich von allen beeindruckt. It touched me. Es berührte mich.
So, jetzt würde ich mal auf Baba kommen. Du hast gesagt, Baba hat dir mal versprochen, I will give you work. Ich werde dir Arbeit geben. Und ich habe in dem einen Buch 50 Jahre zu Füßen des Meisters im Vorwort gelesen, dass 1976 du dabei warst, als der Baba ein Medaillon materialisiert hat. Das heißt, du warst schon 1976 bei Sai Baba.
75.
Erzähl mal, wie du zu ihm gekommen bist, weil das war damals ja nicht so alltäglich, ne?
Ja, es war purer Zufall, gibt es nicht. Ich fiel Baba praktisch in den Schoß. Ich kann nicht behaupten, dass ich jahrelang mich nach Baba gesehnt hatte, wie das oft vorkommt. Ich hatte einen Partner und der kam eines Tages an und sagte, ich muss nach Indien und ich möchte, dass du mitkommst. Ich habe gedacht, nach Indien. Ich hatte eigentlich noch nie so an Indien gedacht, aber ich dachte, natürlich, sagte ich ja. Und wir teilten uns die Welt so ein bisschen auf, also wir wollen noch dahin und dahin und dahin und dahin. Aber das Hauptziel war hier. Und je näher wir an Indien kamen, desto klarer wurde das Bild. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir schon zu Anfang, mein Partner wusste über Baba Bescheid. Und er wollte auch diesen Mann kennenlernen, den es irgendwo in Indien gibt und der Dinge schafft. Und er wollte eben auch dahin. Aber wir hatten wenig Auskunft bei ihm. Und dann trafen wir irgendwo, ich weiß nicht, ob das in der Türkei war oder Afghanistan oder irgendwo, trafen wir ein indisches Ehepaar. Wir fragten sie natürlich. Und die sagten, ja, wir haben von dem Mann gehört, wir wissen nicht genau, wo er ist. Naja, lange Geschichte, kurzer Sinn. Wir kamen nach Delhi und es ergab sich alles. Und ich habe Gänsehaut, denke ich immer, dass Baba, er ist ja immer hier, aber trotzdem. Naja, in Delhi gingen wir in eine Seitenstraße rein und sahen praktisch ein Loch in der Wand, wie man bei uns drüben in den USA sagt, a hole in the wall, mit, ich weiß nicht, wie vielen Büchern. Und genau vor uns zogen wir Babas Buch raus.
Welches?
Es war von Howard Merfitt, wahrscheinlich sein erstes, ich bin mir ziemlich sicher.
The Man of Miracle.
Genau, wir jetzt wollten beide das Buch zuerst lesen, aber natürlich, ich weiß nicht mehr genau, wer es zuerst bekommen hat. Jedenfalls haben wir es verschlungen. Dann haben wir, ich weiß nicht mehr genau, wie sich das ergab, eine Frau gefunden in New Delhi, die Bhajans gab, jeden Abend, und die sogar einen Sohn in der Schule hatte, das war 75, einen Sohn hier in der Schule hatte. Und ja, durch diese Frau kamen wir natürlich der Sache Baba näher. Und sie half uns und wir konnten auch ihr helfen, weil sie wollte nach Pati zu Guru Purnima. Und ihr Mann war kein besonderer Anhänger von Baba. Also bestand mir darauf, dass wir sie brauchten. Also sie fuhr mit uns hierher. Und wir kamen einen Tag vor Gurus Tag an.
1975?
Ja, 75. Ja, es passte alles.
Was?
Ja, es passte. Wie die Österreicher sagen, es passt. Wir waren schon in einem Ashram im Norden, das ein bisschen schwierig war, für mich jedenfalls. Für ihn war das wie wie sagt man, a duck takes to water, also eine, wie eine Ente, die zum Wasser geht. Für mich sehr schwierig. Auf dem Boden sitzen, mit der Hand essen, eine Affenhitze. Ich hatte Hautausschlag und so weiter. Aber ich hatte dort eigentlich Vorbereitung für, was mir hier geschah dann. Weil ich konnte mir nicht vorstellen, wieso Leute zu solchen Orten fuhren. Ich war offensichtlich auf keiner Suche, aber ich war natürlich auf der Suche, wie sie es nachher herausstellte. Nate hatte mir gesagt, pass auf, ich muss hier bleiben, aber wenn es dir nicht passt, es ist ja heiß, dann fährst du weiter oder fliegst weiter und wir treffen uns dort und dort. Das war inzwischen Juni, feucht, heiß, furchtbares Wetter. Also es war schrecklich für mich, es war furchtbar. Naja, und ich dachte, also was mache ich jetzt? Ich kann ihm nicht eine Bürde sein, weil er offensichtlich möchte hier sein. Naja, ich werde mir das überlegen, was ich tue. Entweder I shape up or ship out, wie es bei uns drüben. Entweder du machst oder du gehst. Ich ging in die Gebetshalle oben auf dem Berg. Es war keiner dort und ich setzte mich hin und schaute mich um. Und da war ein Bilderfries, ja, heißt das, an der Wand oben, mit allen möglichen Menschen. Jesus, Buddha, Baba, den ich noch überhaupt noch nicht gesehen hatte vorher auf dem Bild. Ja, also eine Menge Menschen. Ich dachte, was sind diese Menschen? Sie sind keine Christen, aber es gibt auch offensichtlich Moslems waren dabei. Dachte ich, was sind die? Und dann fiel bei mir der Groschen. Dachte ich, ah, das hat nichts zu bedeuten, wer sie sind. Und genau das war für mich immer die Beanstandung von Glauben, dass man an etwas glauben musste und nur an dieses eben nicht. Und dachte, das sind meine Menschen. Das ist genau, wonach ich suche, nicht? Von da ab, das Essen war herrlich, das Wetter war gar nicht so schlimm. Also es war eine vollkommene Wende. Unglaublich. Und als ich danach zu Barbara kam, war das ein Piece of Cake.
Ein Sahnestück. Sai Bhavani Ma. Devi Bhavani Ma. Sai Bhavani Ma. Also ein Piece of Cake. Das heißt, du hast Sai Baba vom ersten Moment an geliebt, gemocht, anerkannt?
Wie soll ich das sagen? Ich akzeptiere Baba ohne Zweifel. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn sofort total verstand, aber ja, es passte. Ich kann mich sogar erinnern, an dem nächsten Tag Guru Purnima, es waren nicht so viele Leute wie jetzt, aber es waren trotzdem, es war Guru Purnima, es ist ein wichtiger Tag. Wir saßen im Sand, ich hatte sogar schon ein Briefchen in der Hand, denn früher hatte man immer Briefchen bei sich, man traf aber immer irgendwie, irgendwo. Und ich sagte, ich hätte so gerne eine Blume für dieses Briefchen. Und ich spielte im Sand und ja, was kam zum Vorschein? Kleines Blümchen. Das war schon so meine erste Erfahrung mit Baba. Ja, und von da, ich habe eigentlich nie gezweifelt. Es gab eine Zeit lang, wo ich dachte, könnte das stimmen, was die Leute sagen? Und das habe ich gedacht, es bleibt mir eigentlich egal. Denn die Erfahrungen, die ich habe mit Baba, das ist für mich wichtig. Und meine Erfahrung sagt mir, dass Baba mein Guru, oder ich habe gar nicht an Guru gedacht eigentlich, dass ich mit Baba sein möchte.
Die Wunder scheinen dir auch nicht so wichtig gewesen zu sein, denn du schreibst ja in dem Vorwort zu diesem schon erwähnten Buch. Die sind alle hingerannt und mich hat das nicht so interessiert, ne? Was war das für ein Medaillon?
Ich sehe ihn noch vor mir. Es war ziemlich groß, als er so in die Höhe, mit der linken, ja, ich habe es in die Höhe mit der linken Hand, so in, ich würde sagen, so in dieser Größe.
Also wir sind ja nicht beim Fernsehen, also so wie ein Apfel so groß.
Ja. Und angeblich gab es alle möglichen Informationen. Auch ist fein, aber mich interessiert das eigentlich gar nicht so. Ich hatte diese Aufrichtigkeit, die war mir immer sehr, sehr wichtig mit Baba, weil ich nie gezweifelt habe, dass er alles weiß, dass er alles sieht, dass er alles kennt, dass er alles hört. Und ich habe nie daran gezweifelt. Deshalb bin ich immer, das ist eigentlich, glaube ich, meine Hauptsadhana, aufzupassen, wo die Wahrheit ist. Natürlich spreche ich jetzt nicht von der großen Wahrheit, von der wirklichen Wahrheit, möchte ich natürlich auch aufpassen. Aber ich bin noch ziemlich bodenständig in dieser Beziehung. Die Wahrheit ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich habe eigentlich immer gut daran getan, bei der Wahrheit zu bleiben mit dem Swami. Immer. Denn er hat mich dann immer wieder bestätigt nachher, das ist gut so. Ich weiß einmal, das war im ersten oder zweiten Jahr, da erschien ich in der Darshan-Line immer mit einem Buch über einen Heiligen, einen anderen Mann. Kein Unterschied zwischen Swami und, damals nannte ich ihn Baba. Und Jonas sagt, nein, das kannst du nicht machen, das geht gar nicht, du kannst nicht mit einem anderen Buch hier kommen, nur Baba, habe ich gedacht, nur Baba. Da steht nichts in diesem Buch, was dem Baba widersprechen würde. Außerdem, er ist nicht, wer er sagt, dass er ist. Das glaubte ich nicht. Ich möchte dieses Buch lesen, ich finde das Buch wertvoll und ich werde das Buch mitnehmen. Naja, irgendwann während dieses Lesens rief uns Baba. Ich ging natürlich mit meinem Buch in den Interviewraum und legte das Buch irgendwo auf die Fensterbank. Hab's nicht versteckt, aber hab's dann irgendwie ein bisschen aus. Am Ende des Interviews fragt mich Baba, what is this? Zeigt auf das Buch. Ich war nicht in Panik, ich hatte keine Furcht, aber wahrscheinlich habe ich schon die Luft ein bisschen angehalten, nicht? Ich sagte, Baba, that's my book. Als er wollte das Buch sehen, bin ich hin, habe ihm das Buch gegeben und er forderte eine Pen, eine
Stift,
Bleistift oder einen Füller und so. Und das war's dann. Er unterzeichnete das Buch. Das war einer der schönsten Momente in meinem Leben, weil er mir sagte, stick to your belief. Hör dir nicht, man muss schon andere Leute auch an, ich lerne viel von anderen Menschen, aber check it out with your guts. Hör auf dein Bauchgefühl. Ja. Und ich hatte das öfter, dass mir sowas geschah. Und dann,
erzähl.
Ich kann mich jetzt im Moment nicht unbedingt erinnern, aber es gab viele solche.
Du hast ja vorhin erwähnt, wie bodenständig du bist und Wunder nicht so wirklich wichtig sind. Aber gab es denn vielleicht dennoch ein Erlebnis, das dich zum Grübeln brachte?
Ja, ja.
Erzähl doch mal.
Also mein Lieblingswunder. Ich fragte Baba eines Tages, darf ich meine Mutter mitbringen? Obwohl sie mich nie gefragt hatte. Sie war schon neugierig. Dieser Baba, wer ist denn dieser Baba und so weiter. Und ich sagte, Baba, darf ich? Yes, 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 yes. Sag ich, Baba, wann? 5 years. 5 Jahre. Dachte ich, 5 Jahre, das ist eine lange Zeit. Ich bin nach Hause und sagte meine Mutter, ich habe Baba gefragt, ob du mitkommen darfst. Sagte, und was hat er gesagt? Ich sagte, er sagte ja. Und natürlich wollte sie wissen, wann. Habe ich sie ein bisschen zappen lassen. Sag ich, in 5 Jahren. Und ich konnte sehen, dass sie enttäuscht war. Also die 5 Jahre waren doch ein bisschen lang für sie. Naja, es ließ sich nicht ändern. Ich war in den USA und ich rief dann an, Mutti, ich komme zu Weihnachten und dann fahren wir zu Baba. Wir? Sag ich, ja, du kannst dich noch erinnern. Baba sagte 5 Jahre und die 5 Jahre sind um. Meine Mutter sagt, nein. Nein. Ich dachte, okay, fein. Ich kam nach Deutschland. Und wir gingen durch den Park und Mutter sagte, ja, jetzt bist du hier und dann gehst du wieder weg und dann sehe ich dich nicht. Sag ich, ja, Mutti, das liegt total bei dir. Wenn du mitfährst, dann kannst du mich sehen. Ja gut, sagt sie drauf, ich komme. Ich losgeflitzt zur, wie sagt man, Travel-Agentur, eine Karte bestellt. Wir konnten gar nicht zusammen fliegen. Das war schon voll, das Flugzeug. Musste sie alleine fliegen. Aber meine Mutter ist ein tapferer Mensch. Sagt, ja, das macht gar nichts. Ich warte auf dich in Bombay und so weiter. Naja, der Kern der Geschichte ist, dass ich Baba immer in den frühen Jahren etwas gab, als ich hierher kam. Ein Kalender, was er auch sogar an die Wand hängte. Oder eine Süßigkeit oder irgendwas. Und er nahm es auch immer sehr höflich an. Und jetzt kommt die Mutter mit, also wir müssen ihm was Besonderes schenken. Und ich kaufte 3 Boxen mit Süßigkeiten. Mozartkugel und solche Sachen, nicht? Und ich gab sie in den Koffer und wir kamen hier an, ich war schon in der Wohnung, ich hängte die an den einen Nagel an die Wand. Ich dachte, ich kann sie nicht mitnehmen, denn wer weiß, wann Baba kommt, dann wird das, dann zerschmilzt das Zeug und also ich werde warten. Man rief mich zu einer Übersetzung für eine deutsche Gruppe. Und unter anderem hieß es in dem Text, kommt mir nicht mit Dingen, die ihr auf dem Marktplatz kauft. Hat keine Bedeutung für mich. Was ich will, ist euer Herz, eure Liebe und so. Ich bekam einen Schock. Ich habe gedacht, oh mein Gott, diese Süßigkeiten, das ist Marktplatz. Sag ich, oh Gott, Baba, entschuldige. Ich bin nach Hause gerannt, habe die Tasche von der Wand genommen, dachte, das muss ich wegschaffen, das kann ich dem Baba nicht geben. Nahm die Tüte von der Wand und dachte, die ist aber sehr leicht. Machte die Tüte auf, da waren nur 2 Boxen drin. Ich wusste, Mutter würde nie die Tüte anfassen, aber die musste ja irgendwo sein, diese Schachtel. Sag ich, Mutti, kannst du dich erinnern, das waren 3 Schachteln? Sagt sie, ich weiß es nicht, du, das ist deine Sache und du weißt, ich würde das nie anlangen. Es war auch keine Tür aufgebrochen worden, es war alles da. Naja, habe ich die Tüte genommen, bin zum Baba seiner Schwester ins Dorf, habe denen die Schokoladen alle gegeben und bin heim. Auf der Heimfahrt nahmen wir eine Frau mit im Taxi und ich erzählte ihr diese Geschichte. Ach, sagt sie, das ist sehr einfach, das hat der Baba genommen. Sag ich, wie meinst du das? Ach ja, meine Mutter sagte damals noch, ach, da hast du bestimmt eine Schachtel zu Hause gelassen. Ich wusste genau, dass keine Schachtel zu Hause war. Naja, als wir nach Hause kamen, sah ich meine Mutter in das Zimmer gehen, wo wir unsere Koffer hatten und wahrscheinlich geguckt hat auf den Tisch, ob da Schachtel, sie kam raus, hat keinen Ton verloren. Die Schachtel wurde nie wieder gefunden. Und das war, ist ungefähr so meine Lieblingsgeschichte von allen. Also auch, und es war die Schachtel mit den besten Süßigkeiten.
Aber sag mal, du bist zu Barbas Schwester gegangen ins Dorf. Mhm. Wie sah das Dorf damals aus? Und
keine Ahnung.
Woher wusstest du, dass das Barbas Schwester ist?
Jeder wusste das. Alle wussten, das ist Barbas Schwester, nicht? Die ist natürlich inzwischen schon lange gestorben. Aber sie war immer da. Und wir wussten sie. Ich hatte keinen besonderen Kontakt zu ihr, aber ich wusste, das war seine Schwester. Und ich muss ehrlich gestehen, die Süßigkeiten waren so kostbar für mich auch, dass ich die nicht einfach im Dorf verteilen wollte. Also ich wollte schon ein bisschen, dass sie etwas zu Baba ging, nicht? Also Barbas Schwester. Aber du fragst mich, das Dorf. Ich weiß es nicht, denn wir hatten keine Ahnung, dass sich das alles mal so verändern würde. Das Dorf war da und das würde immer da sein und da guckte man sich nicht besonders um, wie das aussieht. Es war eben da, nicht? Und es war schon ein bisschen anders als heute.
Hast du Kasturi noch kennengelernt?
Ja, Oh ja.
Erzähl mal.
Da fällt mir eine Sache ein von Kasturici, wie wir ihn nannten. Er gab Vorträge, ich glaube jeden Tag fast, ich glaube jeden Morgen, ich weiß es nicht mehr genau. Und ein Vortrag, der ist mir sehr im Gedächtnis hängen geblieben. Da erzählte er von zwei Männern. Einer erstoch den anderen Mann. Und Kasturici sagte nur, dieses Messer ist vor Eons geschärft worden.
Also in vergangenen Leben?
Ja, oder in wer weiß wie vielen Leben. Nicht? Das ist ein altes Messer und das wurde geschärft vor Eons, also vor
Äonen.
Ja, Jahren geschärft worden. Und das hat mich beeindruckt. Da kam ich der Sache Karma ein bisschen näher. Denn Karma war ja für uns ziemlich, wir wussten zwar von was man erntet, was man sieht, aber das ist ein bisschen anders als Karma, nicht? Das weiß ich noch, wie er das sagte. Und wir waren alle mucksmäuschenstill. Ich glaube, keiner fragte, was heißt das, weil wir irgendwie intuitiv wussten, was das heißt. Dass wir das mittragen, nicht? Über wer weiß, wie viele Leben, nicht?
Thank you.
Ich weiß, du warst auch in Uti und da gibt es eine wunderbare Geschichte mit Swami und dir.
Ja, das war 76, erst einmal Uti. Und wir kamen in Bangalore an und sie sagt, ja, Baba ist in Uti. Oh, wo ist denn Uti? Ja, das ist da und da und da und da. Und ja gut, da fahren wir eben nach Uti. Nicht? Sind wir nach Uti gefahren mit der Taxe. Und ja, man war Baba näher in Uti, natürlich. Ich meine, ich hatte Baba praktisch fast neben mir sitzen. Einmal, da hat mir irgendjemand ein Floh ins Ohr gesetzt. Ja, du versuch, dass Baba auf deinen Sari tritt. Das ist sehr auspicious, also sehr günstig, nicht? Segensbringend oder wie das heißt. Habe ich gedacht, ja, das werde ich tun. Dann setzte ich mich dorthin. Hier saß Baba mit seiner Silberdose und hier war so eine Ecke. Habe ich gedacht, wie mache ich das jetzt? Und Baba kam, er war uns sehr nah, nicht? Und wie mache ich das jetzt mit dem Sari, dass auch mein Sari tritt? Habe ich mich hier hingesetzt, genau neben seinen Stuhl an die Ecke. Ich weiß noch, was das für ein Sari war. Mein Sari ausgebreitet, so weit wie er ging. Und wartete eben auf den Baba, dass der. Und Baba kam die Stufen runter. Er guckte mich an, er lächelte ein bisschen und ging genau um den Sari rum. Ich kam mir so bedeppert vor, so blöd vor. Ich glaube, wie kann ich nur auf diese Geschichten fallen, dass Baba auf den Sari tritt? Ach, das war furchtbar. Dann sagte die Baba, entschuldige, dass ich sowas mache. Hab's natürlich nie wieder gemacht. Weißt du, Uti war, was später Kodai wurde. Wenn es heiß wird hier, Whitefield. Und dann ab und zu, um seinen Studenten einen kleinen Ausflug zu gönnen, nicht, fuhr er nach Uti oder nach Kodai dann später.
Also es war die Sommerfrische.
Und wir wollten Baba ja auch sehen. Ich meine, der hatte ja auch Staff dort, also Lehrer, die ihn sehen wollten, nicht? Und die Schüler. Da war früher eine Schule. Und er war sehr liebenswürdig damals, weil es eben alles enger war, nicht? Und er lief auch umher. Und ja, es war sehr schön. Aber ich war nur zweimal oben in Uti, 76 und ich glaube auch 77. Ich habe immer gebetet, jedes Mal, wenn ich kam, von USA, Baba, bitte, bitte, bleib zu Hause. Das war Party. Bleib zu Hause. Und komischerweise hatte ich auch 18 Jahre lang, wo er immer hier war, als ich kam.
Du hast vorhin eine Silberdose erwähnt. Erzähl doch mal die Geschichte, denn da geht es um die Vorbildfunktion, die wir ja eigentlich alle an den Tag legen sollen.
Ja, das handelt sich um Babas Pan-Dose.
Was ist das?
Pan, das sind diese Concoctions, die Inder gerne essen. So eine Leckerei, glaube ich, heißt das. Blätter und noch verschiedene Gewürze. Also angeblich gibt es 14 Ingredients, also Inhalte, ne? Und den hat Baba gerne gegessen. Und er hatte immer eine, das heißt immer, weiß ich nicht, aber in Uti, und ich saß ihm gegenüber 3 Wochen lang, ungefähr von hier, ist das 2 Meter? So zwei, ja, 2 Meter, nicht jeden Tag. Also ich sah es sehr nahe. Und Baba saß dann sehr andächtig mit seiner Pan-Dose Silber auf dem Schoß. Ich saß dort, er saß hier und guckte und dann schob er sich ein Pan in den Mund. Und dann eines Tages, ich weiß nicht mehr genau, hörte Baba auf. Und angeblich hat man ihn gefragt, einem Kind etwas zu verbieten. Und Baba meinte, er müsste mit gutem Beispiel vorangehen und hat dann mit dem Panessen aufgehört.
Also es ging um Süßigkeiten bei dem Kind wahrscheinlich, ne?
Scheinbar, ja. Aber ich meine, Pan ist nicht süß, aber das Prinzip ist dasselbe, dass man sich an irgendwas gewöhnt, das einem nicht gut tut. Ja, und eine ähnliche Geschichte gab es mit Gandhi. Er wurde von einer Mutter gebeten, dass er ihrem Kind, ihrem Sohn sagen sollte, er sollte nicht so viel Salz essen. Und Gandhi sagte, okay, kommt in 3 Wochen wieder. Ich glaube, es waren 3 Wochen. Ja, und dann sagte Gandhi zu dem Sohn, also du musst aufhören, so viel Salz zu essen, das ist gesundheitsschädlich und so weiter. Und da sagte die Mutter, Gandhiji wahrscheinlich, warum hast du das nicht gleich gesagt? Er sagte, ja, ich musste erst auch mal selbst aufhören mit Salz, damit ich dem Kind das wahrheitsgemäß weitergeben konnte.
Mit gutem Beispiel vorangehen.
Mit gutem Beispiel vorangehen, genau. Ja.
Terry, du bist nun fast 40 Jahre bei Sai Baba. Gab es da vielleicht ein ganz besonders einschneidendes Erlebnis für dich?
Ja, wie gesagt, ich kann mich im Moment nicht erinnern, aber ich habe mir gedacht, aha, ich muss auf meinen Bauch hören, nicht? Ja, das war die letzte, eigentlich sehr wichtig. Barber gab seinen Körper auf und ich habe mir überlegt, was mache ich jetzt? Also für mich stand von Anfang an fest, ich werde mir diesen Barber nicht angucken. Ich meine, er sagt immer, Körper hat keine Wichtigkeit. Und er wird wiederkommen und er ist ja nicht der Körper, wir sind nicht der Körper, also wieso soll ich dahin? Aber wahrscheinlich gab es dann auch so einen Sensationsaspekt von mir, dachte ich, ja, aber das ist meine einzige Gelegenheit. Aber ich sagte, nein, ich muss mich daran halten, was ich glaube. Und habe nur so einen Sliver, so eine safranfarbene Linie gesehen, ohne Kopf, nur dieses. Ne? Und habe gedacht, ich hoffe, I don't really credit, wie sagt man das im Deutschen?
Dass du das später nicht bereust.
Ja, also dass ich da nicht sage eines Tages, oh, ich hätte das tun sollen. Ja, regret, dass es mir nachher nicht leid tut, ne, sowas. Und dann 2 Tage später oder ja, 2, vielleicht 3 Tage später, hatte ich einen Traum mit Barber. Und er erschien mir im Traum genau diesen Sliver, genau diese Schicht, safranfarbene, kein Kopf auch. Aber ich wusste, wo der Kopf war, auf der linken Seite, denn er kickte mit seinen Beinen. Und bei uns sagt man in den USA, he was alive and kicking, also er lebt und ist munter. Und er hatte eine Zudecke, die er abkickte, abstieß. Ne?
Jetzt im Traum.
Ja. Und es waren noch andere Sachen. Ich konnte seine Füße berühren, die ich immer berühren wollte, weil sie anschwollen. Und ich sagte, Baba, ich kann dir helfen. Wenn du mich deine Füße berühren lässt, ich könnte dir an dir helfen. Aber ich wusste, dass das nie passieren würde. Aber ich war fest dabei. Ich habe ihm sogar einen Brief geschrieben, Baba, bitte, du kannst ja andere Leute neben dir haben, bei dir haben. Lass mich deine Füße berühren. Ja, und dann durfte ich sie berühren. Dachte ich, Baba, ich kann es jetzt im Traum machen. Oder ich weiß nicht mehr, ob ich sagte im Traum oder nachdem du tot bist. Ich meine, wir wissen alle, er ist nicht tot, aber... Ja, diese Decke abkicken war für mich ein klares Zeichen, dass er zu mir sagt, ich will all diese Dinge nicht. Und da hatte ich auch die Bestätigung, ja, für dich ist das richtig, dass du das nicht tust. Weil es keine Einheit gibt zwischen dem und was ich von Barber verstehe, nicht? Dass diese Dinge nicht wichtig sind. Das war die letzte Bestätigung, die ich hatte, dass ich einfach... Bauchgefühl.
Du hattest sicherlich vorher noch andere Träume von Barber in all diesen Jahren. Kannst du dich noch an was erinnern?
Selten. Nein, ich habe mir oft gedacht, ich hätte mir das aufschreiben sollen, aber ich eigentlich auch nicht. Das sind Erlebnisse, die werden ein Teil von uns. Und sobald ich mich auf diese Record-Keeping versteife, auf dieses Aufschreiben, dann entgeht mir was. Weißt du, etwas fällt dann ab. Und das war mir, ja, ich hatte keinen so outstanding, so außerordentliche Träume, die andere Leute nicht auch hatten. Also ist das Teil von meinem Leben.
Karo sai mere baba shri satya sai ek baar kshama karo sai mere baba shri satya sai Kamma, aarti ke sahi the. sai Shama murti sai baba prema murti satya sai ek baat shama kar sai mere baba shri sa
Ich erinnere mich, du erwähntest zu Beginn, dass Swami zu dir gesagt hat, I will give you work, also ich werde dir Arbeit geben. Wann war das?
Wann war das? Ich glaube, das war so um die 80, weil ich wollte in Puttaparthi bleiben. Ach ja, ja, genau. Mein Partner und ich, wir verstanden uns in wichtigen Dingen, aber in Kleinigkeiten gab es...
Reibereien.
Genau das. Habe ich gedacht eines Tages, okay, das geht gar nicht, das will auch Baba nicht, also ich werde mich ändern. Ich werde wie eine indische Frau. Ich werde still sein, ich werde nachgeben. Es hat eigentlich überhaupt keinen Sinn, sich über diese Sachen zu zanken. Also ich werde mich ändern. Und als dann mein Partner kam, wie ein Blitz haute es rein.
Ihr habt euch getrennt?
Ja, ja. Mein Partner weinte, ich weinte. Es war uns irgendwie nicht so ganz klar, aber wir mussten.
Ja. Ich muss jetzt eben mal erklären, oder du musst mal erklären, dir fehlen ja manchmal ein paar deutsche Worte.
Ja.
Du hast ja so lange in Amerika gelebt, das musst du jetzt einfach mal unseren Hörern ganz kurz zwischendurch sagen.
Ja, ich war in New York, 32 Jahre. Ich habe in Portugal gelebt und ein paar anderen Ländern. Und natürlich war dort, habe ich kaum Deutsch gesprochen. Also Englisch war die Hauptsprache.
Okay, das war jetzt nur mal so zwischendurch. Ja. Also der Blitz traf.
Genau. Und da habe ich gedacht, was mache ich jetzt im Westen? Ich habe keine Lust, im Westen zu leben. Ich werde hier bleiben bei Baba. Ich hatte mir etwas ausgedacht, wie ich wissen konnte, dass Baba da auch seine Zustimmung gab. Er hatte eine Karte, die ich ihm geben wollte, dreimal geben wollte. Würde sie nehmen, würde ich bleiben. Nimmt er sie nicht, fahre ich. Erste Mal nahm er sie nicht. Zweite Mal nahm er die Karte. Sagt ja, okay, dann werde ich bleiben. Machte Listen und so weiter, was ich mit Eltern, mit Hund und so und Wohnung mache. Dann ruft mich Baba. Und ich dachte mir, der wird sagen, ja, du kannst bleiben, very happy, was er immer gerne sagte. Überhaupt nicht. Dann nahm ich ins zweite Zimmer, was er sehr selten tat, mit einzelnen Frauen, fühlte ich mich schon sehr wohl, weil ich dachte, das ist bestimmt die Bestätigung. Nein, überhaupt nicht. No, you go home, much work. Ich kann nicht sagen, dass ich sehr, sehr enttäuscht war, denn die Aussicht, dass ich nun von jetzt ab, ich war ungefähr 40, dass ich nun immer in Indien bleiben würde, war doch ein bisschen awesome, ne? Ach, ja, okay, also ein bisschen, mir war schon ein bisschen, wie sagt man, du lachst.
Schummrig,
genau, dachte ich, naja, also gut, Baba, ich fahr heim. Ja, aber ich wusste natürlich nicht, was mich erwarten würde. Denn als er sagte, much work, also viel Arbeit, das war genau das. Er hat mich 20 Jahre lang, he put me through the ringer, also er hat mich wirklich, ich kam mir vor wie so ein Hamster auf einer Tritt auf dem Rad. Ich habe immer zwei Sachen auf einmal, das und das, manchmal drei Sachen auf einmal. In den 20 Jahren, was er mir alles aufgetischt hat, das wär buchreif, es war unglaublich. Nicht nur im Ausmaß, auch in Dingen, von denen ich nie geträumt hätte. Nicht? Bis ich dann aufhörte, ich hatte eine Privatpraxis als Psychotherapist, ich gab Vorlesungen am Hunter College, also Dinge, an die ich überhaupt nicht gedacht hätte, nicht? Dann erst begriff ich, dass ich Baba eigentlich 80 hätte gar nicht viel geben können. Ich wollte bleiben, weil ich war unglücklich und mein Leben hatte sich verändert und ich wollte bleiben, bei Baba bleiben, nicht? Aber ich nicht aus einem Gefühl von Aufgeben. Naja, er hatte mir meinen Partner genommen, also es war schon auch Aufgeben. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das musste so sein. Ich habe gelitten, aber ich kann das nicht erklären. Das war irgendwie auch ein Bauchgefühl, dass das so sein musste. Denn ich war im Grunde genommen auch eine freiheitsliebende Mensch. Und ja, und wie gesagt, das waren meine 20 schönsten Jahre im Leben. Die schönsten Jahre im Leben.
Und danach warst du dann bereit, endlich hierher zu kommen?
Naja, dann meine Mutter kam jedes Jahr nach USA und sie wurde älter und gebrechlicher. Sie konnte nicht mehr kommen. Und dann wusste ich, dass ich sie pflegen musste. Und das tat ich auch gerne, weil ich wusste, das war auch ein Segen. Und das Aufgeben in New York, es war schwer. Denn ich hatte in den 20 Jahren durch Babas Gnade viel erreicht und war auch stolz drauf, um ehrlich zu sein. Aber ich wusste, dass es ja nicht entweder jetzt aufgeben oder nie, sondern jetzt oder später. Also es war nicht viel. Und meine Mutter, das war mir wichtig. Und ja, und dann war ich in Deutschland und das klappte auch alles wunderbar mit der Mutter. Sie wurde gebrechlich, sie hatte Schlaganfall, aber alles ergab sich. Und dann kam ich 97, glaube ich, hierher. Ja. Aber war das deine ursprüngliche Frage?
Meine Frage war eigentlich, du hattest vorhin gesagt, Baba hat gesagt, also da hat er ja nicht Amerika gemeint, sondern hier.
Ja, genau. Und da meinte er, yes, I give you work, here. Also er hat nicht gesagt, Ashram, aber hier, ich nehme an, Ashram. Das war als zu der Zeit, als ich hier bleiben wollte und er mich nach Hause geschickt hat, nicht? Er sagte, you go. Und, but I give you work here. Aber naja. Und ich habe dann gedacht, das war es dann, diese Übersetzung. Und ich dachte daran, dass es eventuell das ist, weil sie sehr entwickelt hat. Und ja.
Nach welchen Gesichtspunkten suchst du denn die Bücher aus? Was dir so in die Hände fällt? Oder gehst du jetzt gezielt in die Bücherei drüben und guckst, was möchte ich jetzt übersetzen? Sitzt du den ganzen Tag hier und liest und stöberst? Nein, weil hier sind doch ein paar Bücher sind hier, aber nicht besonders viel, ne?
Nein. Ich muss sagen, das erste Buch fiel mir in die Hand. Das zweite Buch fiel mir auch in die Hand. An dem arbeite ich heute noch, das zweite Buch. Das habe ich angefangen 2000.
Jetzt haben wir 2012.
Ja, und das ist das originale Satcharita. Und das ist ziemlich schwer zu übersetzen, weil, ja, aus verschiedenen Gründen. Und das hoffe ich, dass ich das dieses Jahr endlich rausbringe. Und das fiel mir auch irgendwie in die Hände. Und dann, was habe ich dann übersetzt? Ja, und dann habe ich ein Shirdi Baba Buch in die Hand bekommen und dachte ich, ja, das wäre auch, ich mag Shirdi Baba. Und dann lernte ich die Autorin kennen von Shirdi Baba und die war diejenige, die das Petabotu Buch zusammengestellt hat. Und sie meinte, wolltest du das übersetzen? Sag ich, ja, natürlich, mache ich gerne. Aber ich war mir nicht bewusst, welche Bedeutung dieses Buch hatte. Ich kannte diese Frau noch und habe dann entdeckt, dass ich wollte immer wissen, um was es in ihrem Leben ging, weil ich saß zu ihren Füßen und sie hat erzählt und erzählt und erzählt und ich wusste nicht, was sie sagt. Und keiner übersetzte mir alles, ab und zu mal ein paar Brocken, nicht? Und dachte, ich würde gerne wissen. Und dann musste ich 30 Jahre ungefähr warten, bis mir dieses Buch in die Hand fällt. Und dann wusste ich natürlich über ihr Leben Bescheid. Ja, und dann, ich war auch schon mal im Buchladen vor kurzem und habe gedacht, schauen wir mal, was sich da Neues ergibt. Aber die kommen irgendwie, die Bücher. Das war erst das vor ein paar Monaten, das erste Mal, dass ich mir das angeschaut habe. Weil ich erfahren habe, dass Deutschland, wenn die deutsche SSO hierher kommt, sich die Bücher anguckt im Laden. Dachte ich auch, ja, da schaue ich da auch mal hin, was da ist, nicht? Aber sonst nicht.
Du machst das auf eigene Kosten alles? Mhm.
Ja. Ja, ich übersetze, hoffe, dass ich jemanden bekomme, der mir das lektoriert, was nicht immer sehr einfach ist, weil die Leute sehr beschäftigt sind hier, nicht? Und ja, und dann lasse ich sie drucken und dann gebe ich sie dem Trust. Und der verkauft sie dann. Das ist so eine Art Seba.
Du hast ja nun ganz viele Bücher gelesen. Welches ist denn für dich persönlich jetzt die, sagen wir mal, die wichtigste Botschaft da drin?
Oh, das ist jetzt, wie soll ich das jetzt antworten, die wichtigste Botschaft? Ja, eigentlich, obwohl das ziemlich über meinen Kopf geht, dass ich Gott bin. Was ich natürlich nicht begreife, aber ich begreife es durch meine Intuition. Ich weiß, dass wenn ich mich an meine Intuition halte, an mein Bauchgefühl, dass ich genau richtig liege. Und ich habe auch, wenn ich zurückblicke über mein Leben, was ich nicht oft tue, aber wenn ich mich erinnere an Dinge, die ich wie sagt man im Deutschen? Regret, wieder dieses Wort.
Bereue.
Bereue, genau. Es gibt nicht viele, aber die Dinge, die ich bereue, sind meistens, hängen zusammen mit der Tatsache, dass ich meinem Gefühl nicht vertraut habe. Ich wusste, um was es ging. Ich wusste, dass es so oder so war, aber mein Ego oder mein Ehrgeiz oder ach, das wird schon irgendwie klappen, nicht? Und ich weiß, dass das Wichtigste für mich ist, dass diese Intuition, dass wirklich mein wirkliches Ich ist, dass ich dem immer mehr vertrauen muss. Diesem Gefühl und auch dem Bewusstsein, dass ich ein Tropfen bin im Meer der Menschheit. Und es ist natürlich sehr, sehr schwer, weil das Ego immer wieder interferiert, nicht? Also immer wieder da reinkommt. Aber ja, wie ein Hamster auf der Tretmühle, dabei bleiben, nicht? Und das ist, und danach so, ich habe schon Bücher über Baba und von Baba durchgelesen, von Anfang bis Ende, aber manche lese ich nicht durch. Ich schaue mir das an, was ich lesen möchte, nicht? Also ich habe kein bestimmtes Buch, von dem ich behaupten könnte, das liegt mir nahe, weil ich in jedem Buch irgendwas finde, was mich berührt und was mir weiterhilft.
Die einzigen Bücher, die du zu Ende liest, sind die, die du übersetzt.
Die muss ich, genau.
Dann wollen wir dich nicht weiter stören bei deiner Arbeit. Danke,
ja, dass du dir Zeit nicht hast. Immer, aber ich kann auch sehr, sehr faul sein.
Ich danke dir.
Sai Baba, Gita Sudha, Madura. Gita Sudha
Das war's für heute. Das war also unser Gespräch mit Terry Pecher. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie ein ins Deutsche übersetztes Buch lesen, dann schauen Sie doch in Zukunft auch einmal auf die erste Seite, wer denn dieses Buch übersetzt hat. Denn ich denke auch, das ist nicht ganz unwichtig für die Übersetzung. Ihr Radioteam verabschiedet sich für heute von Ihnen. Am Mikrofon sagt Tschüss, Ihre Evelyn Seliger. Shir di Baba Gita Sudha Madhura Madhura Anandam Shir di Baba Gita Sudha Madhura Baba Gita Sudha Madhura Madhura Anandam Parti Baba Gita Sudha
Gita Sudha Madhura.